Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 77. Unser stoischer Jahresrück- und Ausblick. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Und alles Gute fürs neue Jahr 2026.
Ja, das wünsche ich euch natürlich auch, wenn ihr das jetzt hört. Obwohl es gibt, kleiner Fun Fact, für uns ist das neue Jahr noch etwas weit vor uns, weil wir sind noch mitten im alten Jahr.
Genau, wir hängen noch in 2025, aber haben schon ein bisschen vorgearbeitet, damit ihr jetzt auch heute am 2. Januar eine Folge unseres Podcasts hören könnt, indem wir ja das ganze Jahr 2025 zusammenfassen wollen. Und zwar haben wir gedacht, wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Wir wollen euch mitnehmen durch eine Zusammenfassung, eine Rückschau auf unser Jahr als Podcast-Host. Wir haben heute unser Jubiläum. Wir sind ein
das
Jahr.
Das Einjährige.
Genau, unser Einjähriges feiern wir tatsächlich. Ein Jahr lang machen wir schon dieses Projekt, der Weg der Stoa, zusammen. Da sind wir stolz und glücklich drüber und wollen aber das vergangene Jahr mit euch nochmal kurz zusammenfassen, schauen, was haben wir gemacht, was hat uns besonders gefallen. Auf einer anderen Ebene wollen wir einen persönlichen Jahresrückblick hier machen und uns einmal drüber unterhalten, was 2025 für uns persönlich bedeutet hat, welche Themen uns bewegt haben. Ja, war es ein Jahr, was man so erwarten konnte oder nicht? Da wollen wir drüber sprechen. Und auf einer schließlich letzten Ebene wollen wir über die Welt im Ganzen sprechen. Was hat sich getan? Was sind Themen, die aus stoischer Sicht uns in 2025 auf einer größeren Ebene bewegt haben? Und dann wagen wir auch noch einen kleinen Ausblick und schauen, was 2026 für uns bedeuten kann.
Ein volles Programm. Ja, du, dann lass uns doch auch mal einsteigen mit unserem Blick erstmal auf unsere, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, über 50 Folgen, die wir jetzt in dem einen Jahr gemacht haben. Und ja, was ist denn so für dich so das Highlight gewesen? Was sind die Dinge, wo du besonders gerne dran zurückdenkst, ohne andere Dinge jetzt herabsetzen zu wollen? Aber was ist dir im besonderen Maße vielleicht positiv so als Anker in Erinnerung geblieben?
Ich muss sagen, für mich waren die Folgen, die wir mit unseren Gästen, mit dem Professor Feigs und mit Jesche Riegel gemacht haben, ganz besonders wertvoll, weil ich diesen Vergleich von anderen Weisheitstraditionen, Religionen zum Stoizismus so absolut inspirierend finde.
Ja.
Für mich waren das ganz wertvolle Gespräche und ich habe so viel gelernt und es hat mich angeregt, über verschiedene Aspekte im Stoizismus nochmal tiefer nachzudenken. Wir haben ja dann wiederum von den Folgen ausgehend auch nochmal Einzelaspekte wie Empathie nochmal genauer angeschaut. Also neben unserer großen Reihe, die das Jahr maßgeblich geprägt hat, nämlich die Tugendreihe, wo wir, ich glaube, 8, 9 Folgen über die Tugend haben wir gemacht.
Ja, genau.
Da fand ich es schön, mal so einen Deep Dive zu machen. Also das war ja richtig, richtig, richtig in die Unterkategorien rein. Die Unterkategorien der Unterkategorien sozusagen. Ja, aber das war, fand ich ganz toll. Insgesamt unsere Folgen auch mit Tino. Tino war ja insgesamt 4-mal zu Gast, Tino Deckert. Ihr habt gerade die Marc-Aurel-Folgen mit ihm gehört. Dann hatten wir eine über Epiktets Handbuch mit ihm. Bei Markus Rüther war ich ja leider nicht anwesend, aber war auch eine ganz tolle Folge zum Thema KI. Unsere Marc-Aurel-Folgen fand ich auch wirklich schön über die Selbstbetrachtungskleinen Kapitel, wo wir mal tiefer in die Textarbeit reingegangen sind. Ja, du merkst viel. Und bei dir, was habe ich jetzt auch so deine Highlights getroffen oder was war für dich besonders?
Ja, tatsächlich ähnlich. Also ich hatte auch mir aufgeschrieben, dass unsere Gäste für mich auch ganz besonders waren. Und ich hatte auch an den Herrn Feigs und den Jesche gedacht, weil ich das als sehr persönliche Gespräche wahrgenommen habe. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was man jetzt immer so bekommt, ne? Also wenn man jetzt jemanden zum Gespräch einlädt und dann auch eigentlich über so ein persönliches Thema wie der Lebensphilosophie spricht oder Glauben oder im Buddhismus, dann hätte das ja auch durchaus eher so verkopft sein können, ne? Dass man da eher so eine Außenperspektive kriegt, ja, so ein Referat zu dem Thema Glaube oder ähnliches. Und das habe ich eben gar nicht so wahrgenommen, sondern es war wirklich, fand ich, sehr menschliche Gespräche, wo man gemerkt hat, da sitzt jemand, der aus seiner inneren existenziellen Verortung herausspricht. Und das hat mich total angerührt, so, wo ich so gemerkt habe, ja, das ist eigentlich auch das, was mich im Endeffekt an den Themen interessiert. Warum entscheiden sich Menschen, diese Wege zu gehen? Und was erleben sie auf diesen Wegen? Zweifel, Zuversicht, Dinge, die ihnen gut gefallen, nicht gut gefallen und sowas. Und das fand ich toll, dass das da so spürbar war. Und von daher fand ich, diese Folgen waren für mich auch echt ein Highlight. Und
ergänzend auch die Offenheit, mit denen Sie wiederum auf Stoizismus zugegangen sind.
Genau, total. Ne?
Das ist das voneinander Lernen war, das ja. Ist mir auch in Erinnerung geblieben, ja.
Genau, also von daher, da hätte ich auch wirklich große Lust, nochmal mehr zu machen im neuen Jahr, so genau zu suchen, ne, was man da so an Bewegung dann vielleicht noch dann auch machen kann. Und ja, ich meine, die Gespräche mit Markus und Tino, das fand ich einfach auch intellektuell super spannend. So, ne? Also man Bei Markus, der bringt da ja auch eine große Breite, ne, in der Reflexion, auch nicht nur im Stoizismus, sondern andere Dinge mit. Also das Thema, als wir über die Autonomie gesprochen haben, ne, das ist ja das Kernthema gewesen bei Markus Rüther. Und ja, und beim Tino, ne, also Tino, wenn du das hörst, muss einfach sagen, wirklich Hut ab. So, deine Projekte da, ja, ich habe das alles mir auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen, da wirklich den ganzen Epiktet nochmal rauszugeben und dann auch über das Handbuch mit uns. Das waren wirklich nochmal andere Perspektiven auf Themen, die man wirklich schon häufig gehört hat, aber eben doch auch nochmal andere Perspektiven bekommen hat, von daher sehr reich einfach. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schön und ja. Und die Tugendserie war für mich auch. Also ich fand diese Seriencharakter, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man so ein Thema mit unterschiedlichen Aspekten dann auch mal behandeln kann. Und wir haben im Endeffekt ja mehrere Serien gehabt, ne? Also wir haben die Tugendserie gehabt, dann jetzt zum Schluss die Marc-Aurel-Serie. Und dann haben wir die über etwas längeren Zeitraum hingetragene Serie, die das Thema personale Entwicklung oder persönliche Entwicklung im Stoizismus, wo wir auch viele Aspekte behandelt haben. Und ja, ich habe selber so gemerkt, dass das eigentlich auch für uns vielleicht auch nicht schlecht ist, mal so einen Fahrplan dazu haben, wo wir so ein Thema entwickeln. Und ich habe auch selber für mich gemerkt, wenn du an diesem Thema dranbleibst, lernst du für dich selber auch nochmal. Also ich bin aus jeder dieser Serien anders rausgekommen, als ich reingegangen bin. So, und das ist für mich, finde ich jetzt auch wenn ich jetzt vor dem Mikro sitze, einfach auch spannend. Das ist ja dann auch das, was uns vielleicht dann auch noch als kleiner Benefit dann beschenkt wird, wenn wir solche Dinge tun, dass wir halt weiterlernen.
Absolut. Der Weg der Stoa, wirklich eben auch eben. Für uns ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten.
Ja. Nee, absolut. Und ich finde, also für mich persönlich kann ich auch sagen, ich fand diese 50 Folgen, die sind irgendwie auch sehr leichtfüßig gegangen im Zweierteam, so, ne? Das ist ja so, da hätte ja auch durchaus zwischendurch mal die Lust weg sein können, die Zeit weg sein können, aber das war nicht so. Also, und das finde ich sehr schön und das hat mir auch einfach wahnsinnig viel Freude gemacht, dass wir das so hingekriegt haben.
Ja, da gehen wir gleich schon in die persönliche Ebene sozusagen. das ist bei mir auch so und genau, was du sagst, es war für mich auch ein einfach wichtiger Teil, integraler Teil von meinem Leben dieses Jahr. Das hat mich auf jeden Fall geprägt und ja, es war ja auch ein gewisses Commitment, dass man sagt, wir machen das wöchentlich. Andere Podcasts haben ja auch größere Abstände da drin, aber wir wollten das eben wöchentlich machen und es war manchmal nicht so einfach, aber wir haben immer die Möglichkeiten gefunden und dabei hat uns, glaube ich, beiden was geholfen, eine Tugend oder ich weiß gar nicht, ob in welche Tugendkategorie das fallen würde, aber was ich auch im Stoizismus gelernt habe, nämlich planen. Das Leben wirklich angucken und sich sagen, was für Herausforderungen bringen meine Rollen, die Dinge, zu denen ich mich verpflichtet habe und wie kann ich da immer mit dem Vorbehalt, es kann auch schief gehen, ich kann krank werden, die Technik kann nicht mitspielen, wie wir es ja in einer Folge mal hatten. Aber wie kann ich das so strukturieren, dass es für mich möglichst gut dann ja als Ganzes funktioniert. Und ich glaube, da haben wir einfach auch einen guten Weg gefunden, unsere Folgen vorzuplanen. Und ja, und insgesamt ist es für mich ein großes Thema, wenn ich jetzt einfach mal einen fließenden Übergang tatsächlich zu diesem persönlichen Bereich mache. Für mich war 2025 geprägt von Herausforderungen, die teilweise planbar und absehbar waren und teilweise auch nicht. Die planbaren Herausforderungen waren zum Beispiel eine davon, die für mich ganz wichtig war dieses Jahr, war, dass im Oktober dieses Jahres meine beiden großen Kinder neue Schulen angefangen haben zu besuchen. Also der mittlere ist auf die Grundschule gekommen und die große aufs Gymnasium. Und das waren einfach Einschnitte in deren Leben und dadurch auch in meinem Leben natürlich ganz große Veränderungen. Und ich wusste davor schon, ich habe mir in den Monaten davor gesagt, es wird eine Phase sein, die mich sehr fordert, wo ich besonders für die da sein muss, damit wir das richtig aufgleisen, damit sie da einfach so ankommen, dass sie dann darauf aufbauen, ihre nächsten Schuljahre erfolgreich bestreiten können und da gedeihen können. Und ja, das war dann sehr fordernd, tatsächlich in den Monaten September, Oktober. Aber es hat sich, soweit ich es bis jetzt sehen kann, auch gelohnt. Die sind da glücklich angewachsen in ihren neuen Schulen. Und ja, ich bin froh, dass ich das mir so vorher schon überlegt hatte und dann auch, doch, da muss ich mich dann auch mal loben. Das fällt mir immer schwer, aber dass es dann auch gut gelaufen ist. Also das war eine planbare Herausforderung. Und dann gab es ja auch unplanbare Herausforderungen, beziehungsweise der Tod meiner geliebten Omi im September, der war gewissermaßen absehbar, weil meine Omi eben 100 Jahre geworden ist und kurz danach gestorben ist. Also ein langes Leben, wo natürlich dann auch klar ist, dass es irgendwann zu Ende geht. Und andererseits erwischt einen das dann immer trotzdem kalt, wenn es soweit ist. Und der Umgang damit, wenn ein geliebter Mensch von einem geht. Und dazu gab es noch einen anderen Todesfall dieses Jahr in unserem Freundeskreis. Da ist vollkommen überraschend an einem Herzinfarkt ein guter Freund von uns verstorben, out of the blue. Und der Schock, den das mit sich gebracht hat, das zu verarbeiten. Ja, also das Thema Tod und Trauer hat auf jeden Fall auch einen großen Raum eingenommen in diesem Jahr für uns.
Wenn man das so auf die Stoa so ein bisschen überträgt, dann ist das ja der erste Teil, den du erzählt hast, das hat sehr viel mit der Tugend der praktischen Weisheit zu tun. Ne? Dieses, wie organisiere ich, wie ist die Reihenfolge, was sind die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt, damit etwas wahrscheinlicher gelingen kann, als es sonst wäre dann.
Ja, richtig, ja, stimmt. Ja,
und der andere, der Teil, mit dem Verlust auch zusammenhängt, das hat sicherlich sehr viel mit dem zu tun, was bei Epiktet so in der Disziplin des Begehrens so mit drinsteckt, nämlich dem, was darf ich erwarten? So, ne? Also was macht der Kosmos mit mir? Also wie gehe ich mit dem um? Und da sind Verluste natürlich nichts, was man begehrt, sondern das sind die Dinge, die einem vor die Füße gestellt werden, wo man einen Umgang mitfinden muss. Und ich sage das, weil wenn ich jetzt mal anknüpfe mit meinen Themen, dann ist es sicherlich so, dass das letzte Jahr für mich auch ein Jahr des Abschiednehmens und Verlusterleidens war, weil eben Anfang des Jahres meine Mutter gestorben ist. Mein Vater war schon anderthalb Jahre vorher gestorben und damit auch die Auflösung meines Elternhauses verbunden war. Also das im Prinzip Abschied von der Heimat in gewisser Hinsicht, auch wenn ich da jetzt schon lange Zeit nicht mehr lebe, aber es ist ja doch so, dass man dann so die Wurzeln irgendwie rauszieht und eben endgültig woanders dann auch vielleicht unterbringt. Und Mitte des Jahres ist auch ein sehr, sehr guter Freund verstorben. Das kam nicht überraschend. Das hatte sich schon über längere Zeit angedeutet, sodass das auch ein großes Thema war und auch das Begleiten ein großes Thema war, was auch, ja, da hatte ich das Gefühl, da braucht man wirklich die Tugend des Mutes. Ja, da muss man wirklich auch im Sinne des, wir hatten das ja damals in unserer Folge auch so beschrieben, dieses halten können. Selbst wenn man innerlich merkt, wie einem die Kraft langsam weggeht, trotzdem halten zu können, weil ich jetzt für den anderen da bin. So. Und dann aber auch anzuerkennen, dass solche Verluste auch wahnsinnig viel Kraft kosten. Und das habe ich auch gemerkt. Ne? Also dieses emotional danach auch erstmal, ich will nicht sagen leer sein, aber doch schon sehr ausgezehrt sein. Dazu kam noch, dass zwischen den beiden Verlusten ein sehr guter Freund durch eine lebensbedrohliche Phase einer Krebserkrankung gegangen ist und es relativ lange immer wieder in der Schwebe war, wie es jetzt ausgehen wird. Und das hat eine gute Wendung bisher genommen, zum Glück. Und aber auch das, dieses Begleiten und Dasein und sich dem Stellen, das ist ja ein Thema, was leider in den letzten 3-4 Jahren auch durch die Erkrankung meiner Frau ein Thema in meinem Leben geworden ist. Und da, glaube ich, braucht es auch Achtsamkeit, ne, dass man sich das auch immer wieder klar macht, dass diese existenzielle Themen und das also wenn sozusagen die existenziellen Themen an einem auch zehren, dass das jetzt nicht ohne Preis geht. Preis vielleicht das falsche Wort, ne? Aber dass man dem auch Raum geben muss.
Das ist genau das, was ich auch als Erfahrung gemacht habe, dieses Raum finden dafür, dass gerade sowas Großes, sowas alles Verschiebendes passiert ist.
Ja.
Und für mich war jetzt auch Raum im Alltag für Trauer zu finden ein ganz großes Thema, weil man doch dann in der Hektik des Alltags, dann geht es irgendwie weiter und da ist ja auch die Tendenz dazu, da nicht mehr hinzugucken, sich dann wirklich wieder Ruhe zu finden und ja, und dann die Erinnerung von jemandem zu halten, die ganz besondere Beziehung, die nur du, ich und dieser Mensch hatten, ohne dass es nur Schmerz, sondern eben auch wieder was Schönes und Heilsames vielleicht auch hat in dem Moment. Ja, damit habe ich mich jetzt auch ganz, ganz viel beschäftigt in letzter Zeit und bin da sicherlich auch nicht am Ende des Weges angekommen, sondern das ist ein offenes Thema. Kleiner Ausblick schon mal nach vorne. Seneca hat ja Trostbriefe geschrieben an seine Mutter ein und dann auch an eine römische Freundin, in denen er sich eben mit dem Thema Umgang mit dem Tod beschäftigt. Und das wollen wir uns in den nächsten Monaten, wollen wir uns die auch mal anschauen und gucken, was die Stoiker für Hilfe, für Ratschläge im Umgang mit Trauer hatten.
Ja, was ich da an mir selber beobachtet habe, da würde mich mal interessieren, wie du das auch empfunden hast. Also ich habe natürlich viel in diesen Situationen über die Stoa nachgedacht und über das, was ich aus der Stoa daraus ziehe. Und ich glaube, dass mir das auch sehr geholfen hat und dass mir auch sehr geholfen hat, dass wir unseren wöchentlichen Turnus hatten und dadurch einfach auch das stoische Denken so aktuell die ganze Zeit geblieben ist, neben dem, dass ich einfach auch so immer wieder mal daran denke. Und was ich gemerkt habe, ist, ja, es hat mir auf jeden Fall Halt gegeben, es hat mich auch getragen. Was ich aber noch gemerkt habe, also bei diesen Verlusten und bei diesen Sachen, die man einfach tatsächlich hinnehmen muss, dass da erstmal noch so eine Restante irgendwie bleibt, so danach, ja. Also ich kann akzeptieren, dass die Welt so ist. Ich kann akzeptieren, dass das jetzt so gelaufen ist. Aber ich sag mal so, ich kann es innerlich noch nicht begrüßen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Also das heißt, ist auch die Frage, ob man es jetzt wirklich überhaupt menschlich kann. Und aber auch, es ist so, dass ich tatsächlich innerlich gemerkt habe, wenn mehrere Dinge hintereinander kommen, da akkumuliert sich auch so eine Traurigkeit. So eine Traurigkeit, die Zeit braucht, um zu vergehen. Da ist dann, glaube ich, schon so, also dass es, vielleicht mag es beim stoischen Weisen so sein, dass diese Traurigkeit gar nicht mehr so entsteht danach, aber für mich entsteht sie und sie braucht Zeit und sie braucht Aufmerksamkeit, damit sie auch vergehen kann.
Und es hilft halt auch nicht, alles dann so kognitiv zu sehen. Ne? Man kann es dann auch nicht alles so rationalisieren und sagen, ja, aber das ist ja nur der Lauf der Dinge und jeder muss sterben. Nee, es hat eine Wucht, es macht was mit dir, es ist ein Einschlag, der einfach da ist und ich glaube auch, Zeit ist da einfach notwendig.
Ja. Ja, und Zeit und auch immer wieder, für mich war es auch so dieser Punkt, nochmal sich mit den Menschen, die du zum Beispiel verloren hast, innerlich anders in Beziehung zu setzen. Ja, also jetzt eben tatsächlich auch zu sagen, ja, sie ist jetzt, die Person ist nicht mehr da, aber das, was ich mit dieser Person geteilt habe, dazu kann ich mich noch in Beziehung setzen. Das ist praktisch dieser Übergang, ne, von noch ist die Person da und ich kann mit ihr noch erleben und Neues machen und jetzt ist sie nicht mehr da und ich kann mich nur noch zu dem in Beziehung setzen, was war. Aber das auch als einen Wert noch zu sehen. Und ich glaube, dass das so ein Element ist, was gegen die Traurigkeit dann auch wirken kann. Ne? Dass dann, wenn der akute Schmerz langsam vielleicht vergeht, dass diese Änderung stattgefunden hat, dass dann auch so ein bisschen der Trost sich einstellen kann darüber, ich habe diese Zeit gehabt, ich habe mit diesen Menschen all diese Themen oder alle diese Momente teilen können. Und dann kommt natürlich die stoische Einsicht auch rein. Ja, und diese begrenzte Anzahl von Momenten, die man teilen kann, die ist halt bei jedem gegeben. Die ist in jeder Beziehung gegeben und die ist auch mir selber gegenüber gegeben, ne, durch meine Sterblichkeit. So. Das, und da habe ich so gemerkt, dass das vielleicht so ein Ansatz von einem Element ist, was mir da ein bisschen Trost oder auch Hilfe oder Stütze gibt. Aber es ist definitiv nichts, was easy ist. Überhaupt nicht.
Nee, und gerade eben diese Umstellung von, das war mal eine beidseitig befahrbare Straße,
ja,
diese Beziehung zwischen dir und diesem Menschen, und es ist zur Einbahnstraße geworden.
Ja.
Da ist niemand mehr. Das bin nur noch ich. Also, ja.
Ja, ich hatte, als der Freund in Mitte des Jahres gestorben ist, habe ich mich auch mal hingesetzt, habe mal so versucht, um meine Gefühle in so einen Brief zu packen für mich. Und da ist mir so ein Bild gekommen, dass so das Leben mit einem anderen Menschen ist wie so ein Haus, in dem man gemeinsam leben kann. In dem man viele Erfahrungen hat, gemeinsam lacht, gemeinsam weint, gemeinsam schöne Dinge macht und so weiter. Und wenn der Mensch stirbt, dann wird das Haus abgeschlossen. Und du kannst nur noch von außen drauf gucken.
Mhm.
Du kannst immer mal wieder an diesem Haus vorbeigehen und kannst da sagen, ja, da war das alles drin, aber den Weg in dieses Haus rein gibt's nicht mehr. So, und das war dann auch ein Bild, mit dem ich dann umgehen konnte. Das. Ja, also viel Verlust oder viel Herausforderung in diesem Sinn. Ne? Das, was auch durchaus ein Thema war, das in meinem persönlichen Leben, genau wie du es auch beschrieben hast, auch dahingehend wieder Veränderungen da waren, weil meine Kinder sind ja schon deutlich älter. Aber die haben zum Beispiel beide ihren Bachelor abgeschlossen, was ein großes Ding war, auch mit Feier und das auch einfach zu würdigen und zu sehen, dass sie auch stolz sind und so weiter, dass sie da so einen großen Schritt in ihr eigenes Leben auch reingemacht haben. Das hat mich als Vater natürlich unglaublich glücklich gemacht, so zu sehen. Und das ist dann auch, das sind die sehr, sehr schönen Dinge in diesem Jahr, an die ich da denke. So, auch verbunden mit schönen Reisen. Und da sieht man auch, dass ja, das Leben geht weiter. Und da tun sich neue Türen auf. Ne? Da passiert wieder was anderes im positiven Sinn.
Ja, also genau, mein Jahr war auch unterm Strich nochmal zusammengefasst jetzt gar nicht nur ein Jahr der Trauer und der sich stellenden Herausforderung, sondern ich muss sagen, ich habe insgesamt, würde ich das als ein gutes Jahr für mich persönlich beschreiben. Ich habe viele Projekte angegangen. Ich bin aus meiner Komfortzone teilweise raus und habe Sachen gemacht, die ich noch nie mich getraut habe. Ich habe Platz geschaffen für Dinge, die mir persönlich wichtig sind, und habe eine bessere Balance als früher gefunden zwischen eben diesen Pflichten und den Verantwortungen, die meine Rollen mit sich bringen, und auch diesem Zeit für mich und für Dinge, die mir wichtig sind, zu finden. Also das ist mir gut gelungen, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und wo du gerade Reisen ansprichst, wir waren ja in Amerika, und da würde ich dann auch schon mal gleich die Überleitung zum dritten großen Kapitel hier machen, nämlich was ist in der Welt passiert. Das war auf einer persönlichen Ebene einfach absolut einerseits schön, wieder in der alten Heimat zu sein. Wir haben ja 6 Jahre in Amerika gelebt und sind erst vor 3 Jahren zurückgekommen. Und dann andererseits einfach, wenn man sieht, was sich gerade im letzten Jahr einfach verschoben hat, was da passiert ist auf politischer Ebene, in der Gesellschaft, auch irgendwie erschreckend einfach nur.
Mhm.
Und für mich hat was diese Wendung, die jetzige amerikanische Regierung eindeutig von Europa vornimmt, diese Plattenverschiebung, tektonische Plattenverschiebung, die sich da gerade vollzieht, die hat mich so ein bisschen wie eine Trennung, als ob mich jemand sitzen gelassen hat, hat sich das angefühlt.
Ja.
Also das war einfach, wo man aufgewachsen ist in 80er, 90ern, wo einfach dieses Verhältnis zu Amerika war so unumstößlich. Und Ich bin als Kleinkind, habe ich sogar schon in Amerika mit meiner Familie mal ein Jahr gelebt. Ich habe da einfach eine ganz enge Beziehung zu, und es verarbeite ich auch nur immer noch fortwährend, dass sich die Welt verändert hat in der Hinsicht.
Ja, ich habe das auch so wahrgenommen, dass es wirklich in diesem Jahr jetzt tektonische Verschiebungen gibt, die auch Sicherheiten, die über lange Jahre oder Jahrzehnte die da waren, nicht mehr da sind. Und dass damit tatsächlich auch so ein anderes Gefühl des In-der-Welt-Stehens da ist. Ne? Dieses Gefühl der völligen Offenheit. Ne? Das hörst du ja auch, wenn du so andere politische Podcasts und sowas hörst, wo jetzt viel häufiger so diese Formulierung kommt, ich weiß auch nicht mehr, was jetzt kommen wird. Es ist für mich völlig offen, wo wir in 5 Jahren stehen.
Ja, Verunsicherung, ne?
Also ja. Gibt es die Europäische Union
weg.
Noch? Gibt es ja. Nicht mehr? Ne? Was ist mit dem Ukraine-Krieg und all solche Sachen? Das heißt, wir sind in so einen neuen Lebenskontext reingesetzt, wo es auf einmal Teil unseres Alltags geworden ist, dass wir unseren Alltag in einer Situation bestreiten, der von viel Unsicherheit gekennzeichnet ist. Und das ist jetzt auch dieses Jahr nochmal dadurch deutlich spürbarer geworden, weil diese tektonischen Verschiebungen in der Welt auch dazu geführt haben, dass unsere deutsche Gesellschaft auch unter einen Stress geraten ist, weil das Geschäftsmodell Deutschland nicht mehr funktioniert in der Form, wie es lange Zeit funktioniert hat. Und wir spüren es jetzt, weil in diesem Jahr schon auch einmal eine wirklich tiefe Krise da ist. Also ich habe das auch beruflich gemerkt und ich bin ja jetzt seit 15 Jahren selbstständig und ich habe es noch nie so stark gemerkt wie in diesem Jahr. Also die, auch wenn man mit Menschen in Kontakt kommt im beruflichen Kontext, da ist wirklich in ganz, ganz vielen Momenten wie so ein Schleier der Trübnis darüber gelegt. So, ne? Da ist ganz, ganz viel Psychologie im Gang, wo du einfach merkst, dass eben diese Unsicherheit, die ist nicht gut fürs Geschäft, platt gesagt. Ne? Also dass Menschen tun sich mit Unsicherheit schwer und auch mit Entscheidungen in die Zukunft, Investitionen und all sowas, ne? Das ist alles schwieriger und das finde ich tatsächlich eine spannende Herausforderung, jetzt auch wiederum andersrum gesagt, weil das war ja ein großes Geschenk, dass wir über so lange Jahrzehnte mit sehr viel Sicherheit leben konnten. Ne? Ja, auch wenn drumherum ganz viel passiert ist, aber es ist halt nicht so sehr an der eigenen Haustür angekommen.
Ja.
Und das spüren wir, glaube ich, jetzt. Ne? Das hat mit dem Ukraine-Krieg eine ganz besondere Qualität bekommen, mit der Energiekrise und natürlich jetzt vielleicht auch dann nochmal in den beiden Extremsommern, die wir hatten, da ist das mit dem Klimathema, mit den Dürren sehr, sehr spürbar geworden. Also diese Multikrise, in der wir uns jetzt befinden. Und ja, und ich glaube, das Interessante ist jetzt so, da haben wir auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, die Frage, wie schaut man da jetzt drauf? Also fängt man an zu personalisieren und sagt halt, naja, das liegt an dem Akteur und so weiter. Ne? Und da ist sicherlich auch ein bisschen was dran oder sind es eben systemische Verschiebungen, die da stattfinden, die man auch tatsächlich auf dieser systemischen Ebene verstehen muss. Und ich glaube, dass wir da an der Stelle wahrscheinlich noch viel lernen müssen, ne, zu verstehen, was verschiebt sich da gerade. Das ist so das, worauf nachher die Historiker gucken werden. Welche systemischen und tektonischen Verschiebungen jetzt in dieser Zeit, ne, um die Mitte der 20er Jahre, 21. Jahrhundert dann stattgefunden haben. Und als Stoiker würde man ja dann auch drauf gucken und sagen, ja, ist sozusagen das Wirken des Kosmos. Ne? Das ist das, was halt jetzt aufgrund der Systemik, auf der Art und Weise, wie das alles gebaut ist, eben jetzt gerade passiert. Und unsere Aufgabe ist es, wachsam diese Veränderung zu erkennen, sie auch nicht zu negieren und zu versuchen, da vernunftvoll mitzugestalten. Und das ist sicherlich, finde ich, jetzt die größte Herausforderung, weil ich schon das Gefühl habe, dass an ganz vielen Stellen Irrationalität sich in immer stärkerem Maße Bahn bricht. Also,
ja, weil sich Angst auch dann antisozial auswirkt.
Ja.
Na, weil die Angst dazu führt, dass man nur noch auf sich guckt, dass man nach dem eigenen Vorteil schaut und ja eben das Gegenteil von was wir mit Kosmopolitismus im stoischen Weltbild beschreiben, mit erweitere deine Kreise, hab auch Leute, die weiter weg sind, immer in deiner Verantwortungssphäre mit drin. Das ist das Gegenteil, findet eben statt.
Ja,
und da ist die Frage, ja.
Die äußeren Ringe auszublenden, so, ne? Wenn es irgendwie geht.
Genau, und dabei ist die Frage eben, wenn wir uns wirklich in so einem Weltenzyklus befinden, wie verhält man sich als Einzelner noch? Was muss ich jetzt akzeptieren und wo kann ich noch wirken?
Ja. Und was ich denke dann aber auch immer so daran, was wir für ein Glück hatten oder haben noch als Generation bisher. Ne? Wenn du überlegst, wenn wir Anfang des 20. Jahrhunderts geboren worden wären, hätten wir mit 15 den Ersten Weltkrieg erlebt, ja, dann mit 14 und dann ein paar Jahre später den Zweiten Weltkrieg und das Ganze. Ne? Das
ja, mein Großvater war in beiden aktiv Ja.
Und das hat sich diese Generation auch nicht ausgesucht. Ne? Das ist so dieses, wir sind in diese Zeit gesetzt und wir kommen aus diesem Zeitfenster, in das wir gesetzt sind, nicht raus. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist ja auch so dieser Gedanke, dass wir da mit allen Menschen, die jetzt leben, das gleiche Schicksal teilen, dass wir nämlich alle in diese Zeit gestellt sind. Und ich finde, das sollte uns eigentlich schon das Gefühl geben, dass es da eine Verbindung gibt. Und die Frage ist halt, wie wir diese Verbindung ausgestalten wollen. Im positiven Sinn, dass wir eben Gemeinschaft suchen und Kooperation und oder im negativen Sinn, indem wir Abgrenzung suchen und sagen, ja, du bist zwar Zeitreisender mit mir, aber du interessierst mich nicht oder bleib bloß weg. So, und das sind die großen Zeitfragen, an die wir jetzt reingestellt sind. Ne? Und wenn man überlegt, dass wir ja jetzt auch mit einer Weltbevölkerungsgröße leben, die mehr als doppelt so hoch ist wie zu der Zeit, als wir jung waren, geboren wurden. Also ich zumindest. Ich erinnere mich daran, dass ich noch einen Atlas habe, da stand die Weltbevölkerung mit 4,5 Milliarden drin. Ja, so alt bin ich schon.
Alex.
Ja, ja, aber das macht ja auch was aus. Also, ne, wenn du überlegst, du hast die doppelte Menge an Menschen. Das ist ja kein Wunder, dass die Anzahl der Problemstellungen und die Intensität von Problemen zugenommen hat. Und das hat natürlich was mit Flüchtlingsströmen und all diesen Dingen zu tun. Und das ist, glaube ich, so eine Sichtweise, die hilft, dass man das nicht so stark personalisiert, sondern eben tatsächlich eher strukturell drauf guckt. Und das wäre für mich auch sehr nah am stoischen Denken.
Die Flüchtlingsströme übrigens eine absolut absehbare Herausforderung, die auch schon seit Jahrzehnten wirklich bekannt war, ne? Aber trotzdem eben schwierig und auch im tagespolitischen Geschäft anscheinend nicht in dem Sinn eben angehbar oder einfach.
Also ich habe in den 80ern habe ich eine Reportage gesehen, die war fiktiv. Und da hat man tatsächlich das so, ne, mit Simulation gemacht, dass Flüchtlingsströme an den Toren Europas klopfen. In den 80ern.
In den 80ern, ja.
Wenn du das jetzt nochmal sehen würdest, würdest du überhaupt nicht mehr denken, das ist von 2015 aufgenommen oder wie? Nee, das ist in den 80ern als Gedankenspiel gemacht worden, in der Prognose nach vorne gedacht. Ne? Und da siehst du halt einfach, dass diese Dinge offensichtlich schon angelegt waren und auch wer achtsam hingeguckt hat, konnte das auch als eine Möglichkeit sehen. Und das Spannende ist, also ich habe jetzt auch neulich mal drüber nachgedacht, ich habe in 2014 war das, glaube ich, also als die Krim von Russland besetzt wurde oder übernommen wurde, da gab es in der Zeit einen Artikel, den wollte ich immer noch mal suchen, wo davon gesprochen wurde, dass Putin und das Regime einen Plan hätten und da wurde eine Karte aufgezeigt und da stand, also es waren exakt die Gebiete, die jetzt besetzt sind, waren da farblich hinterlegt und da stand Nova Russia drauf. Also auch das muss man sagen, 2014, 8 Jahre bevor der Einmarsch stattgefunden hat, gab es eine solche Karte schon, die absolut 100% deckungsgleich abbildet, was jetzt Stand der Dinge ist. Also auch da muss man sagen, ne, angelegt war es. Wir haben es offensichtlich nicht genau genug erkannt. Wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt und sind jetzt eben damit konfrontiert, dass dieser Strang halt sich dann realisiert hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht so diese Perspektive, dass wir uns aus stoischem Gedankengut heraus eben mit den Dynamiken beschäftigen sollten, die da sind und uns auch dazu zu positionieren innerlich. Ne? Wo kann ich Einfluss haben, wo kann ich keinen Einfluss haben und wenn ich keinen Einfluss habe, wie gehe ich damit um?
Ja.
Und wenn wir jetzt mal den Blick vielleicht nach vorne auch werfen, wird ja diese Unsicherheit wahrscheinlich eher noch zunehmen, oder? Weil der Möglichkeitenraum gefühlt immer größer wird.
Davon auszugehen. Ja.
Also da werden jetzt immer wieder einzelne Entscheidungen irgendwo auf der Weltbühne getroffen werden und die werden Möglichkeitsräume aufmachen, von denen wir früher nie gedacht hätten, dass sie möglich sind. Ja, nächstes Jahr in den USA die Wahlen mit den Midterms und sowas, das wird sicherlich sehr wegweisend werden. Und die stoische Frage ist natürlich die, wie gehen wir mit all diesen Dingen um? So, ne? Einiges haben wir jetzt eben schon gesagt und Ja, was würdest du denn sagen? Was ist denn da für dich so eine Kernressource aus der Stoa, um in so eine Zeit der Unsicherheit, der Unwägbarkeiten und vielleicht auch der Entwicklung in eine Richtung umzugehen, die dir nicht unbedingt gut gefällt?
Ja, für mich persönlich heißt es in erster Linie erstmal, sich nicht verrückt machen lassen. Na, also viele Dinge wissen wir dann auch nicht, wie sie sich letztendlich auswirken, was wirklich passieren wird, sondern wir verfallen dann in diese Horrorszenarien, jetzt geht die ganze Welt unter, jetzt Demokratien sind am Ende, das wissen wir ja nicht. Auch mit KI übrigens so ein bisschen. Ne? Diese Spiralen, die da losgehen, stopp, bei sich bleiben und erstmal gucken, was heißt das denn wirklich jetzt für mich? Was weiß ich sicher? Und ganz wichtig dann eben, wo kann ich noch wirken? Nicht immer hingucken auf, wo bin ich machtlos? Was passiert alles mit mir und der Welt? Nicht diese Perspektive, sondern versuche eine Perspektive einzunehmen von, wo kann ich persönlich noch wirken? Wo habe ich Möglichkeiten, was zu gestalten? In meiner Familie, in meinem Umkreis. Wir sind beide politisch aktiv. Und das sind ja Möglichkeiten, die man dann eben noch hat. Und selbst wenn man da vielleicht kleinere Unterschiede macht, A, steht der Tropfen, hört den Stein. Und B, das sind ja auch Kausalverläufe dann. Ne? Durch eine Sache entsteht wieder was anderes. Man wirkt ja auch als Vorbild. Ja. Das sind die Themen, die ich für mich persönlich dann versuche, nutzbar zu machen.
Ja, ich finde das sehr, sehr gut, dass du auch nochmal so dieses Thema sagst, im Sinne, es muss nicht immer nur alles negativ sein. Es gibt das Potenzial zur negativen Entwicklung. Aber ich finde, wenn man auch gerade mal in die Geschichte zurückguckt, zum Beispiel der Untergang der Weimarer Republik, der war nicht zwangsläufig. Ja, also da gab es zum Beispiel Momente, als Walter Rathenau erschossen wurde, da gab es eine große Welle der Solidarisierung mit der liberalen Demokratie. Der Moment ist aber dann nicht wirklich beim Schopfe gepackt worden, damals in der Weimarer Republik. Ja, oder als zum Beispiel, als Hitler dann da tatsächlich dann zum Reichskanzler bestellt wurde, das war nicht zwangsläufig. Es hätte andere Alternativen gegeben. Und was ich damit einfach jetzt sagen will, ist, es wird auch in den nächsten Jahren, wo es schwierig ist, immer wieder Momente geben, wo es in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen kann. Und dann wird es darum gehen, achtsam zu sein und bewusst sich zu entscheiden. Was will ich jetzt befördern? Welchen Weg will ich jetzt gehen? So bin ich müde und sage einfach, die Dinge sollen jetzt einfach ihren Gang gehen. Dann, oder ist es halt, bleibe ich mutig und praktisch weise und orientiere mich eben an diesen Dingen, die mir die Stoa auch mitgibt und komme vielleicht dann auch zu anderen Entscheidungen und sage, ich setze mich dafür ein, dass in diesen Momenten andere Entscheidungen getroffen werden, wohl wissend, dass wir von manchen Entscheidungen weit weg sind und nur in unseren nahen Kreisen des Hierokles aktiv sein können und wirken können. Aber wenn viele in eine Richtung wirken, tut sich da auch was. Ja, also von daher glaube ich, das sind so die Dinge, die wir da vielleicht mitnehmen können. Und wir werden ja hoffentlich Ende nächsten Jahres wieder einen Rückblick machen können. Dann werden wir schauen, was sich realisiert hat und was nicht. Aber ich glaube, ja, man muss die eigene Situation immer in den historischen Kontext auch setzen und dann auch sehen, es ist immer irgendwie weitergegangen im positiven Sinn. Nicht immer so, wie wir uns das gewünscht haben, aber es geht weiter. Und das ist, glaube ich, so ein Grundpfeiler, auf dem Leben einfach aufsitzt. So, warum ist damit
ja,
mal...
Ja, Alex, das hast du jetzt ein dickes Brett noch gebohrt, aber wir wollten ja auch noch einen kleinen Ausblick machen, für was für den Podcast denn so ansteht in 2026, ja, in unserer kleinen Podcast-Welt.
Genau. Ja, du hast ja vorhin schon was anklingen lassen. Mach doch da nochmal gerade weiter, was da...
Ich hatte anklingen lassen das Thema Seneca und die Trauerbriefe, wo ich im Podcast dabei bin. Da gibt's immer auch viel Seneca, wie ihr wisst. Aber wir haben auch Rückmeldungen bekommen, dass euch Seneca auch viel gibt und dass ihr auch froh seid, wenn wir uns ihm nochmal in aller Tiefe widmen. Ansonsten haben wir auf dem Programm jede Menge neue, spannende Gäste und Gästinnen. Da bin ich wirklich schon wahnsinnig gespannt drauf und freue mich. Da sind Leute dabei aus dem Bereich KI wieder. Wir wollen mal in den Bereich Longevity reingucken. Alle möglichen aktuellen Themen, die wir in den Kontext mit der stoischen Philosophie setzen wollen.
Ja, wir suchen auch immer noch gerne AnsprechpartnerInnen, die jetzt zum Beispiel auch zum Thema andere Formen der Lebensphilosophie da auch sich auf den Weg gemacht haben. Und wenn ihr da auch Personen kennt und wo ihr denkt, die würden sehr gut hier reinpassen, schickt uns gerne mal Kontakte oder Hinweise, denen wir sehr gerne nachgehen, weil wir da halt Menschen suchen, die für bestimmte Themen auch tatsächlich persönlich stehen. Das würde uns
ganz konkret fände ich zum Beispiel super spannend, wenn wir mal mit jemandem über Effective Altruism, über die Bewegung sprechen könnten. Mhm. Wenn sich da jemand zugehörig fühlt, bitte meldet euch.
Also von daher gibt es ja viele Anknüpfungspunkte. Und was ich jetzt nochmal auch wahrgenommen habe, es gab bei dem Thema 60-Sekunden-Stoiker auch nochmal die Rückmeldung, ob wir nicht auch mal über die unterschiedlichen Schuloberhäupter in der Schule sprechen. Dass wir einfach mal gucken, ne? Also ich meine, Zenon und Kleanthes und Chrysipp, die kennt irgendwie dann jeder. Wie ist denn eigentlich danach weitergegangen? Ne? Wer waren da eigentlich noch so? Und welche Rolle haben die gespielt? Weil die haben ja alle eine Rolle gespielt. Ne? Und vielleicht auch, ne, die Frage, wie ist es denn eigentlich mit der Schule der Stoa weitergegangen in der römischen Zeit und so. Also, dass wir da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Kontext geben. Da war so ein Wunsch da und das finde ich auch eine ganz spannende Idee. Und was wir auch nochmal gedacht hatten, ist, Seneca hat ja auch Dramen geschrieben, dass wir vielleicht auch mal auf diese Dramen drauf gucken, weil die ja auch ganz spannend sein können im Hinblick darauf, wie setzt man Philosophie denn eigentlich ins Drama um. So, und das hat Seneca sicherlich auf spannende Art und Weise getan.
Also ihr seht schon ein buntes Potpourri an Themen, an teilweise eben Textbearbeitung mit uns zusammen und teilweise ganz moderner Kontext. Ja, wie kann die Stoa da heute noch wirken? Das steht an für 2026.
Mhm. Und ansonsten lassen wir uns auch mal überraschen, was noch kommen kann.
So, das Schicksal, das will natürlich immer nur.
Ja. Ja, das soll es dann für heute auch mal gewesen sein. Und wir hoffen, dass ihr uns auch in 2026 treu bleibt.
Und wünschen euch erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns bald wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.